ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Dunkel, unheimlich, mysteriös. Die Tiefsee hat die Fantasie der Menschen immer schon beflügelt. Riesenhafte Wesen sollen dort leben. Kalmare zum Beispiel, viele Meter lang mit Tentakeln dick wie Männerunterarme. Jeder Schlag gefährlich wie ein Peitschenhieb. So jedenfalls beschreibt der Schriftsteller Jules Verne die Tintenfische der Tiefsee in seinem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Angelika Brandt kennt die Geschichten und die Realität. Sie ist Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt und eine der bekanntesten Tiefseeforscherinnen weltweit. Dutzende Male war sie mit Forschungsschiffen unterwegs, um die Tiefsee und ihre Bewohner besser kennenzulernen.
Also unser Wissen über die Tiefsee ist einfach immer noch nicht besonders groß, weil die Tiefsee der größte Lebensraum der Erde ist.
Hinzu kommt, die Tiefsee ist das älteste Ökosystem im Meer. Mit vielen unterschiedlichen Lebensräumen und, zumindest in einigen Regionen, einer unglaublich großen Artenvielfalt, über die wir noch extrem wenig wissen. Fauna incognita. Deshalb ist Angelika Brandt auch nach jahrzehntelanger Forschung immer noch höchst gespannt, wenn sie und ihr Team an Deck eines Forschungsschiffes auf die Proben vom Meeresboden warten.
Die meisten Arten sind tatsächlich neu für die Wissenschaft. Das sind mehr als 90% aller Tiere, die wir tatsächlich finden.
Ein von Bord gesteuerter Probengreifer holt vom Meeresboden in mehreren Kilometern Tiefe Sand und Schlick nach oben. Darin sind jedes Mal haufenweise neue Tierarten. Meeresasseln, Krebstiere, Borstenwürmer, Schwämme, Muscheln. Die Tiere sind nach dem stundenlangen Aufstieg im Probengreifer größtenteils tot, vor allem weil die Druckverhältnisse unten im Meer ganz andere sind als an Deck. Sind die Tiere an Bord, geht für das Forschungsteam die Arbeit richtig los. Sammeln, sortieren, durchnummerieren.
Wir finden immer wieder sehr, 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 sehr viele Arten, die keinen Namen haben, denen wir erstmal Nummern geben müssen.
Etwa 90% der Arten, die so eine Probe hervorbringt, sind unbekannt. Das heißt, noch nicht wissenschaftlich beschrieben. Dabei handelt es sich oft um Verwandte von Tieren, die wir bereits kennen, also etwa neue Muschel- oder Krebsarten. Angelika Brandts besonderes Interesse gilt den Asseln. Wir kennen sie als Kellerasseln. Die 1 bis 2 Zentimeter kleinen Tierchen leben bei uns gerne im Dunkeln und Feuchten, unter Steinen, im Kompost oder eben im Keller. Die Asseln der Tiefsee sind zum Teil sehr viel größer. Zum Beispiel die Batinomus giganteus.
Die größten Exemplare liegen bei ca. 45 cm, also ein knapper halber Meter und daher auch der Name giganteus.
Einem solchen Krabbeltier möchte man im Keller nicht begegnen. Für Forschende sind solche Ausmaße aber keine Überraschung, denn es gibt viele Arten, die in der Tiefsee enorme Größen erreichen. So auch einige Tintenfischarten. Der Kolosskalmar etwa kann bis zu 14 Meter lang werden. Jules Verne hat also keineswegs übertrieben. Man spricht vom sogenannten Tiefseegigantismus. Ein Grund dafür ist das geringe Nahrungsangebot. Denn sehr große Tiere können vergleichsweise viel Energie in ihren Fettdepots speichern. Auf diese Weise überstehen sie lange Hungerperioden und die sind in der Tiefsee keine Seltenheit.
Die größeren sind Räuber oder auch Aasfresser und müssen sich dann eben, wenn zum Beispiel ein toter Fisch, ein Wal oder was auch immer den Meeresboden erreicht, innerhalb kürzester Zeit tatsächlich vollfressen, in Anführungsstrichen, dann Speicherstoffe anlegen, weil sie dann möglicherweise auch über Monate nichts zu fressen bekommen.
Wobei noch andere Faktoren die enorme Größe einiger Arten begünstigen. Die Kälte etwa, die Tiefsee hat nur 2 bis 4 Grad, führt dazu, dass der Stoffwechsel einiger Tiere sehr langsam ist. Sie verbrauchen kaum Energie, können über Jahrzehnte Fettpolster aufbauen und werden dann aber auch sehr alt. Der Grönlandhai zum Beispiel misst bis zu 7 Metern und kann mehrere 100 Jahre alt werden. Angelika Brandt fasziniert diese erstaunliche Anpassung der Tiere an den kalten, dunklen und unwirtlichen Lebensraum. Wobei man sagen sollte, unwirtlich nach menschlichen Maßstäben.
Ja, die Tiefsee ist aus unserer Sicht einfach extrem, aber die Organismen, die sind dort geboren in 8000, 9000 Meter Tiefe und für die ist das einfach ihre ganz normale Umwelt.
Aber aus unserer Sicht leben dort unten durchaus kuriose Gestalten. Zum Beispiel Tiere, die ihr eigenes Licht erzeugen. Die Leuchtgarnelen etwa. Sie haben spezielle Drüsen, in denen blau leuchtende Bakterien leben. Greift ein Räuber die Garnelen an, können sie blitzschnell eine blau leuchtende Wolke ausstoßen. Der Räuber ist verwirrt und die Garnele flüchtet in die Dunkelheit. Auch andere Tiere wie der Anglerfisch oder einige Tintenfische machen sich die biolumineszenten, also leuchtenden Bakterien in der dunklen Tiefsee zunutze.
Also da ist wirklich relativ viel an abstrusen Anpassungen.
Die Tiefsee gehört zu den am wenigsten erforschten Lebensräumen. Auch weil die Expeditionen enorm aufwendig und teuer sind. Ähnliches gilt für tropische Regenwälder, das ewige Eis oder abgelegene Gebirgsregionen. Man kann nicht mal eben hinfahren und nachschauen, was da so alles kreucht und fleucht. Insgesamt, so schätzen Forschende, kennen wir vermutlich nur einen Bruchteil der Tierarten, die auf unserem Planeten leben. Über 90% könnten wissenschaftlich noch unbeschrieben sein. Viele davon in abgelegenen Regionen, aber tatsächlich werden auch hierzulande regelmäßig neue Tierarten entdeckt.
Man denkt ja immer, dass in einem Land wie Deutschland, was eigentlich ja recht gut untersucht ist und wo wir ja auch recht viele Wissenschaftler haben und alle Regionen gut zugänglich sind, dass da eigentlich nicht mehr viel Neues zu entdecken ist.
Sagt die Bodenzoologin Ricarda Lemitz. Sie arbeitet am Senckenberg-Museum für Naturkunde Görlitz. Aber trotz der vielen Studien und Untersuchungen, auch hierzulande gibt es Lebensräume, die vergleichsweise wenig erforscht sind.
Wie zum Beispiel der Boden, aber zum Beispiel auch das Grundwasser oder die Sedimente von Nord- und Ostsee. Da sind also wirklich noch viele Tierarten, die unbekannt sind. Irgendwelche kleinen Ruderfußkrebschen oder Fadenwürmer oder Plattwürmer. Da gibt es also wirklich noch sehr viel, was bisher nicht beschrieben worden ist.
Ein guter Teil der Arten ist unbekannt, weil die Tiere winzig klein sind. Zum Beispiel einzellige Lebewesen wie Amöben, Pantoffeltierchen oder Bakterien. Und dann gibt es auch noch Arten, die sich äußerlich kaum von anderen unterscheiden und wo erst die genetische Analyse, also die Untersuchung des Erbguts, zeigt, dass es sich um unterschiedliche Tiere handelt.
Da spricht man denn von den kryptischen Arten.
Und wer jetzt vielleicht denkt, naja, diese kleinen Lebewesen, die man eh nicht sehen kann, sind vielleicht auch nicht so wichtig. Der irrt gewaltig.
Jede Art ist ja im Prinzip einzigartig und jede Art in so einem Ökosystem hat halt irgendeine Funktion und alles spielt irgendwie zusammen, um dann als Ökosystem eben zu funktionieren. Und auch der Mensch ist ja Teil des Ökosystems und braucht eben diese Ökosystemfunktionen auch.
Das wohl bekannteste Beispiel, die Bestäubung durch Bienen und andere Insekten.
Wenn die ausfallen würde, ja, dann würden halt keine Kirschen und Äpfel und so mehr wachsen. Dann müsste der Mensch losgehen mit seinem Pinsel und anfangen, die Pollen von einer Blüte zur anderen zu tragen.
Ein weiteres Beispiel ist die Fruchtbarkeit unserer Böden, an der Bodenlebewesen wie Milben, Nematoden und viele andere Mikroorganismen beteiligt sind.
Damit halt Getreide und Kartoffeln und alles Mögliche wachsen, brauchen wir einen fruchtbaren Boden. Und den bekommen wir nur, wenn die ganzen Pilze und Bakterien und auch Tiere im Boden funktionieren, ihre Aufgaben erfüllen, dass das tote Pflanzenmaterial, was im Herbst von den Bäumen fällt, die Blätter wieder zersetzen und die Nährstoffe eben wieder frei werden für neues Wachstum.
Und wieder andere Arten sorgen dafür, dass unsere Gewässer, unser Grundwasser sauber bleibt. Oder dass Schädlinge in der Landwirtschaft in Schach gehalten werden, dass CO2 gebunden wird und. Ohne die Artenvielfalt würden die Kreisläufe der Natur nicht so funktionieren, wie sie es heute tun. Forschende sprechen von Ökosystemleistungen, die die Natur für den Menschen erbringt. Man kann aber auch einfach sagen, wir hängen mit drin, ob wir wollen oder nicht. Aber genau das macht vielen Forschenden inzwischen Sorgen. Denn sehr viele Arten sterben aktuell aus, darunter auch viele, die wir noch gar nicht kennen. Man spricht vom 6. Massenaussterben auf unserem Planeten. Früher waren Asteroideneinschläge oder massive Vulkanausbrüche Gründe für solche Massenaussterben. Heute ist der Mensch verantwortlich. Er zerstört großflächig Lebensräume, verschmutzt die Umwelt, schleppt invasive Arten ein und heizt das Klima auf. Mit Blick auf unsere Böden gibt es die Befürchtung, dass die Fruchtbarkeit abnimmt, wenn die Artenvielfalt zurückgeht. Einige Studien legen diesen Schluss nahe, aber insgesamt weiß man einfach noch zu wenig darüber, sagt die Bodenzoologin Ricarda Lemitz.
Bei den Insekten hat sich's ja inzwischen doch einigermaßen rumgesprochen, dass wir da deutliche Verluste haben, aber wie das im Boden aussieht, das wissen wir eben zum Beispiel nicht.
Und genau deswegen ist es so wichtig, die unterschiedlichen Arten, die im Boden leben, kennenzulernen und systematisch zu beschreiben. Das Senckenberg-Museum, für das Lemitz arbeitet, hat sich deshalb mit weiteren Forschungseinrichtungen zur Initiative Unbekanntes Deutschland zusammengeschlossen. Das Ziel ist, die Artenvielfalt hierzulande möglichst vollständig zu erfassen.
Dass man erstmal die Arten beschreibt, das ist halt der Anfang, sage ich mal. Also das Wichtigere ist natürlich, dass man nachher versteht, wie sich da vielleicht irgendwelche Populationen verändern, ob irgendwelche Bestände zurückgehen und wie genau dieser Zusammenhang mit den verschiedenen Ökosystemfunktionen aussieht. Das ist dann das Wichtigere. Aber damit man damit überhaupt erstmal anfangen kann, muss man halt erstmal dem Kind einen Namen geben, sage ich mal, damit man weiß, worüber man redet.
Ricarda Lemitz erforscht vor allem Milben, genauer gesagt Hornmilben. Die sind äußerst wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Die nur etwa 1 Millimeter kleinen Tierchen zersetzen abgestorbene Pflanzenreste und machen den darin enthaltenen Stickstoff wieder verfügbar. Klappt das gut, kann man auf Dünger verzichten oder ihn zumindest reduzieren, denn der besteht oft zu einem guten Teil aus Stickstoff. Hornmilben sind also sehr wichtig und deshalb auch vergleichsweise gut erforscht, aber trotzdem gibt es große Wissenslücken.
Es gibt eben ganze Bundesländer, aus denen wir im Prinzip überhaupt keine Kenntnis haben, welche Arten da vorkommen, wo. Also weil das ist immer ganz typisch auf diesen Deutschlandkarten, wo dann so alle Fundpunkte verzeichnet sind. Da sieht man ganz genau, wo die Taxonomen wohnen. Da rundrum hat man dann so ganz viele Fundpunkte und da, wo eben keiner gewohnt hat, ist noch weiße Fläche.
Taxonomen sind Biologen, die Lebewesen klassifizieren und beschreiben. Oft tun sie das im Rahmen von zeitlich befristeten Studien.
Die Projekte laufen dann höchstens 3 Jahre oder eben zu den Laufzeit einer typischen Doktorarbeit wird dann eine Fläche mal bearbeitet, oftmals dann auch nur eine Tiergruppe und so kennt man eben die Entwicklung über längere Zeiträume oftmals nicht und kann schlecht beurteilen, wie sich irgendwelche Veränderungen auswirken und kann auch schlecht beurteilen, wie vielleicht verschiedene Tiergruppen auf die gleichen Sachen reagieren oder auch miteinander interagieren.
Und genau deshalb sollen solche Studien künftig regelmäßig stattfinden. Erste Projekte haben bereits begonnen.
Und da gehen wir eben gezielt an Orte, die schon mal vor 30, 40, 50 Jahren untersucht worden sind und nehmen an den gleichen Stellen mit den gleichen Methoden nochmal Proben, um zu gucken, ob wir eben zum Beispiel im Boden auch so eine deutlichen Biodiversitätsveränderungen und vielleicht auch Biomasseverluste haben wie oberirdisch. Weil da wissen wir halt im Boden noch auch sehr wenig drüber, ne?
Wobei man sagen muss, immerhin gibt es diese punktuellen Studien, an die Forschende anknüpfen können. In Gebieten, wo der Spinnenexperte Tim Lüdecke unterwegs ist, ist das oft nicht der Fall. Er forscht an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und ist auf der Suche nach neuen Spinnenarten schon mal in den entlegensten Winkeln der Erde unterwegs, in tropischen Regenwäldern etwa oder in abgelegenen Gebirgsregionen. Hier gibt es haufenweise unbekannte Arten und manchmal entdecken Forschende sogar eine ganz neue Gattung, also eine ganze Gruppe von Tierarten. Tim Lüdecke hat vor ein paar Jahren eine neue Gattung Vogelspinnen mitentdeckt.
Mittlerweile sind da 6 oder 7 Arten drin, die wir beschrieben haben. Die Tiere heißen Antikuna und die kommen aus den hohen Anden in Peru.
Zunächst bekam er von den peruanischen Kollegen Fotos von den Spinnen zugeschickt. Corona-bedingt konnte er zwar nicht gleich hinfliegen, aber er wusste sofort, das ist was ganz Neues.
Erstmal sind Vogelspinnen auf so einer Höhe noch gar nicht bekannt gewesen. Das ist ja absoluter Höhenrekord. Das ist schon mal so ein Indikator, dass irgendwas Neues ist. Dann sind das Vogelspinnen, die sind ziemlich klein. Bei Vogelspinnen denkt man oft so an so einen riesigen Brummer, ja, so Handteller groß. Antikuna-Spinnen sind viel kleiner, das sind so 4-5 Zentimeter, also recht kleine Vogelspinnen. Und die sehen von ihrem Körperbau einfach anders aus als alles, was wir aus der Region schon kannten.
Um sicher zu gehen, überprüften sie die Genstruktur der Spinnen.
Wir können das quasi im Computer abgleichen, wie so ein Fingerabdruck. Und dann sieht man eben ganz schnell, okay, das ist was noch nie einer vorher gesehen hat. Und dann kann man die abbeschreiben.
Eine ganz neue Gattung. Für den Spinnenexperten ein echtes Highlight.
Als Biologe ist das schon ziemlich cool, weil ich meine, das Beschreiben und Entdecken von Arten ist ja das, was man so als kleiner Biologe so im Kindergarten dann so machen will, so mit Expeditionshut und Schmetterlingsnetz und dann rausgehen in die weite Welt und Arten finden, die noch nie einer gesehen hat. Daran beteiligt gewesen zu sein, war schon ziemlich faszinierend.
Als Kind war Tim Lüdecke natürlich auch Fan von Spider-Man. Die Geschichte handelt von einem Jungen, der nach dem Biss einer Spinne übermenschliche Kräfte entwickelt. Er kann plötzlich Wände hochklettern und Netze aus dem Unterarm schießen. Seine neuen Kräfte nutzt er, um gegen böse Schurken zu kämpfen. Das volle Hollywood-Programm. Und man könnte sagen, reine Fantasie. Aber tatsächlich könnten Spinnengifte noch sehr nützlich für Menschen werden. Nicht um Wände hochzuklettern, sondern um Krankheiten zu heilen oder vorzubeugen. Denn Spinnengifte sind extrem komplex.
Spinnengift ist eine der komplexesten chemischen Mischungen, die wir im Tierreich kennen. Also es gibt einer einzigen Spinne, kann bis zu 3000 Toxine haben. Wenn man sich überlegt, andere Gifttiere, so Schlangen, da sind wir bei 50 bis 100 Toxinen. Ja, also ein Vielfaches von dem, was so die berühmten Gifttiere einem liefern können.
Die Spinnen nutzen ihr Gift vor allem für den Beutefang.
Das heißt, sie beißen Insekten, um sie zu lähmen und anschließend zu fressen.
Für den Menschen sind nur sehr wenige Spinnenarten wirklich gefährlich. Aber auch bei uns kann ihr Gift eine Wirkung entfalten.
Jetzt ist es so, dass viele Spinnen Gifte produzieren, die vor allem aufs zentrale Nervensystem einwirken.
Das zentrale Nervensystem ist quasi die Steuerzentrale des Körpers. Es verarbeitet Sinneseindrücke, steuert Bewegungen, löst Reflexe aus. Kommt es zu Störungen des zentralen Nervensystems, kann das schwerwiegende Erkrankungen zur Folge haben.
Wir denken an Epilepsie, ja, chronische Schmerzen oder auch Schäden im Gehirn nach Schlaganfällen. Das sind alles Bereiche, wo quasi es an guten Medikamenten mangelt. Und Toxine, die auf das Nervensystem einwirken und da an die Strukturen binden und mit denen interagieren, sind natürlich besonders gut geeignet, um genau für diese problematischen Bereiche neue Medikamente herzustellen. Das ist eben einer der Gründe, warum wir uns ganz, ganz viel mit Spinnentiergiften befassen.
Um die Toxine zu analysieren, entnehmen die Forschenden den Spinnen das Gift und bauen die einzelnen Bestandteile mit Hilfe von Biotechnologie nach. Dann können sie die Wirkung im Labor im Einzelnen testen. Auf diese Weise fanden sie auch heraus, dass bestimmte Spinnentoxine gegen Krankenhauskeime wirksam sind.
Wir haben sie eben mit verschiedenen Krankheitserregern konfrontiert und konnten eben sehen, dass vor allem gegen MRSA, also den quasi gefürchtetsten Krankenhauskeim hier in Deutschland, wir eben eine stark wachstumshemmende Wirkung zeigen konnten.
Fast scheint es, als sei in der Natur gegen jedes Leid ein Kraut oder auch ein Tier gewachsen. Wir müssen sie nur entdecken. Die Frage ist allerdings, ob wir noch genügend Zeit haben, all die nützlichen, spannenden und kuriosen Arten auf der Welt kennenzulernen. Bei den Spinnen sieht es aktuell so aus, dass jedes Jahr 500 bis 1000 neue Arten entdeckt werden.
Wenn man sich die Kurve der Neubeschreibungen mal anschaut, die ist tatsächlich online einsehbar im sogenannten World Spider-Katalog, die geht steil nach oben.
Ein Grund dafür ist, dass heute mit Hilfe der genetischen Untersuchung sehr viel schneller neue Arten, vor allem auch die winzig kleinen, bestimmt werden können. Bei den Spinnen hat man auf diese Weise bereits eine enorme Artenvielfalt gefunden.
Ähnliches haben wir auch bei Insekten, bei vielen Mikroorganismen. All die ganzen kleinen Tiere, die man ja eigentlich gar nicht so richtig sieht und auf dem Schirm hat, die haben oft eine riesige Artenvielfalt.
Aber diese kleinen Tierchen könnten eben gerade massenhaft aussterben und wir bekommen es größtenteils gar nicht mit. So gesehen ist es schon ein bisschen kurios, dass wir manche Tierarten, oft die exotischen oder niedlichen Säugetiere, mit viel Aufwand und reichlich Brimborium versuchen zu retten, während andernorts reihenweise Lebewesen sang- und klanglos verschwinden. Inwieweit das auch für Spinnen gilt, lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen, weil man dafür insgesamt noch zu wenig über diese Tiere weiß. Aber die Annahme, dass der Artenbestand zurückgeht, ist plausibel, sagt Lüdecke, weil auch die Zahl ihrer Beutetiere, die Insekten, stark abnimmt.
Es war davon auszugehen natürlich, wenn wir solche starken Rückgänge in der Beute einer Tiergruppe sehen, dass wir vergleichbare Effekte vielleicht ein bisschen nachhallen, aber auf jeden Fall auch bei den Tieren sehen, die dann eben von denen abhängig sind. Und das ist bei den Spinnen eben der Fall. Also ich denke, wir werden viele Arten wahrscheinlich schon verloren haben und nie beschreiben.
Das könnte vor allem für Arten gelten, die nur lokal vorkommen.
Manche Arten sind total lokal endemisch, das heißt, die gibt es nur in einem kleinen Areal von wenigen Quadratkilometern. Ja, und wenn man dann nie schaut und vorher alles abholzt, dann sind die halt auch weg.
Nun wird vermutlich nicht jeder einer ausgestorbenen Spinnenart nachweinen. Sie sind eben nicht so süß wie Pandas oder Tigerbabys. Aber man sollte sich vor Augen halten. Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Die Insekten mit den Spinnen, der Boden mit den Milben, die Kirschen mit den Bienen, die Bakterien mit dem Grundwasser. Und mittendrin der Mensch. Und wenn immer mehr Arten aussterben, wird auch er letztlich zur bedrohten Spezies werden. Maike Broska berichtete von neu entdeckten Tierarten und ihren Entdeckerinnen und Entdeckern. Viele weitere Radio-Wissen-Beiträge rund um unsere Natur findet ihr in ARD Sounds. Wir haben euch eine kleine Auswahl an Sendungen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps findet ihr in den Shownotes. Zum Beispiel eine Sendung über die Geschichte des Artensterbens, einen Beitrag über den Artenwandel im Anthropozän oder eine Sendung über das Mikrobiom.